Ist das gut oder kann das weg? Willkommen zu Fuchs und Bär. Ist das gut oder kann das weg? Mit Martina und Björn.
In dieser Folge auf dem Prüfstand Dice Round Season 1 and 2.
Kniffel oder Kniffel?
Okay.
Ja, es ist, wir haben ein Spiel mit 5 Würfeln. Wir würfeln die 3-mal und versuchen
das Straßen
und
Mehrlinge,
Symbole zu machen. Und das macht man in dem Spiel.
Three of a kind.
Und dann soll man dafür 80, 90 Euro ausgeben.
Ja.
Ist das gerechtfertigt? Ich meine, wir haben es schon etwas länger. Und ja, das kommt jetzt auf Deutsch raus, in der Spieleschmiede. Und das haben wir zum Anlass genommen, uns mal zu überlegen, ob das wirklich gut ist oder weg kann. Oder, wenn ihr das dann hier rausziehen wollt, ob man das dann in der Spieleschmiede mitnehmen sollte. Oder später, wenn es dann vielleicht auch so released wird auf Deutsch. Oder ob man das lieber sein lassen sollte, ob sich das lohnt.
Ne? Ja, und wenn halt auch vielleicht welche Season.
Genau, es gibt ja 2 Seasons mit jeweils 8 Charakteren, die sich unterscheiden. Denn das ist das größte Alleinstellungsmerkmal hier überhaupt. Wir haben jeder Spieler spielt einen Charakter, einen Helden, mehr oder weniger, in ganz unterschiedlicher Ausrichtung. Es reicht vom Barbaren über die Pistoliero bis zu Vampiren, Piraten, Handwerkern, Bäumen, Mönchen, alles, was es so im Fantasy-Steampunk-Bereich gibt oder an Helden gibt, Samurai.
Ja. Aber jetzt erstmal zur Statistik.
Zur Statistik, Entschuldigung.
Bevor du hier wieder anfängst, alles zu erzählen. Weil wenn es um verschiedene Charaktere geht, ist Björn nicht mehr zu halten. Also, Dice Run Season 1 und 2 sind beide 2018 rausgekommen, jeweils als Kickstarter von Roxley Games. Season 1 aber ein bisschen vorher. Und da gab es auch eine Retail-Version zu. Das Ganze ist von Nate Chevalier und Manny Tremblay. Seit 2020, also jetzt im neuen Kickstarter, gibt es auch die Season 1 Rerolled, denn die ursprüngliche Season 1 hatte nur 6 Charaktere, jetzt Rerolled mit 8 Charakteren. Wer aber die nicht kaufen wollte, konnte sich einfach die 2 Zusatzcharaktere mitbestellen. Und zwar war das zusammen mit Dice Throne Adventures. Das war jetzt der Kickstarter, der 2020 kam und jetzt ausgeliefert wurde. Da kann man das Ganze dann auch noch kooperativ spielen.
Moment dazu sagen, dass die Season 1 unrerollt ein bisschen unhübscher aussieht. Ne?
Ja.
Also die wurde nochmal aufgefrischt auf die Grafiken von Season 2. Übrigens esse ich etwas, damit ich die Martina bei den Statistiken nicht unterbreche.
Ja, hat super funktioniert. Der Rank bei BGG ist zwischen 7,7 und 8,2. Also wir haben hier verschiedene Seasons, die auch unterschiedlich bewertet werden. Aber grob könnte er sagen, das ist schon echt gut bewertet, auch auf BGG. Die Schwierigkeit liegt ungefähr bei 2,1. Das hat mich so ein bisschen gewundert, weil ich würde es auch als ein bisschen leichter einschätzen. An sich kann man das Spiel von 2 bis 6 Spielern beziehungsweise bis unendlich spielen. Die Community sagt ganz klar am besten zu zweit.
Ja, eigentlich ist es ein Zweier.
Es ist ein Zweier, man kann es halt...
Ein Duellspiel, würde man sagen. Man kann es zu viert spielen, was...
2 versus 2.
Was?
Ein Teamspiel ist.
Ja.
Aber da reden wir nachher drüber. Wir sind mitten in den Statistiken.
Entschuldigung.
Eine Runde dauert zwischen 20 und 40 Minuten. Also wir können euch sagen, wenn man die Charaktere kennt, eigentlich nicht länger als 30 Minuten zu zweit. Es ist ab 8 Jahren, die Community bei BGG sagt, eher ab 10. Das sehe ich jetzt auch nicht so, muss ich sagen. Also man kann das ruhig schon mit 8-Jährigen spielen.
Ja gut, die Sprachbarriere ist halt da, ne?
Ja, aber das ist ja bei BGG, wo hauptsächlich Amerikaner sind, die denken ja nicht an die Sprachbarriere eines englischen Spiels.
Du unterbrichst dich gerade, mach bitte weiter.
All Times Played sind 8.251 bis 13.212. Da muss man jetzt halt auch einfach sagen, also wenn ich zum Beispiel Dice Throne spiele, logge ich all meine Spiele unter Season 2 und nicht unter Season 1 oder blogge beide oder so. Deswegen ist da natürlich auch der Unterschied, weil man die Charaktere mischt. Also es ist nicht so klar, wie hier überhaupt geloggt wird. In diesem Monat zwischen 106 bis 124 Partien.
Es allein von dir?
Nein, bei BGG.
Ah.
Es besitzen die Season 1 5.899 Leute und die Season 2 4.156 Leute bei BGG. Und der Overall Rank, also das ist die Liste, in der Gloomhaven an 1 ist, ist die Season 1 auf 522 und die Season 2 auf 428.
Mhm.
Soweit zu den Statistiken.
Sehr gut. Also nochmal, wir haben ein Duellspiel. Jeder Spieler nimmt sich einen Charakter. Und
die sind auch zusammengepackt, ne? Also ihr habt, egal welche Season ihr kauft, wie es aussieht, habt ihr ein Plastiktray, in der Charakter drin ist und alles, was dazugehört.
Genau, und das Material, das ist wirklich die große Stärke von diesem Spiel, ist unglaublich hochwertig, ne? Also wir haben ein aufklappbares, aus dickem Pappe bestehendes Spielertableau. Dazu eine aus dünnem Pappe bestehendem Erklärsheet. Sogar mit hinten einer kleinen FAQ drauf für jeden Charakter. Und sowas wie Komplexität ist da, oder die Würfelverteilung, genau, die Würfelseitenverteilung von den 5 Würfeln, denn das ist immer gleich. Jeder Charakter hat genau 5 Würfel.
Ja, aber die sind custom made, denn jeder Charakter hat seine eigenen Würfel.
Ja, aber gleich, erstmal die gleichen Sachen. Gleich ist auch noch, dass die nummeriert sind von 1 bis 6. Das sind 6-seitige Würfel und die haben immer die Nummern 1 bis 6 drauf. Das auch, wenn man Straßen würfeln will, kommt das zum Tragen. Ganz selten kommt das, oder manchmal kommt das auch noch bei anderen Würfelergebnissen zu tragen. Aber das andere wichtige Teil ist, dass die farbige und mit Symbolen versehene Symbole haben. Mit Symbolen versehene Würfelseiten mit Symbolen haben. Also, ich nehme mal jetzt den ersten Charakter. Das ist der Barbar, der hat die 1, 2 und 3, da ist ein Schwert drauf. Die 4, 5, da ist ein Herz drauf. Und die 6, da ist ein Stern drauf. Und
so hat jeder Charakter seine unterschiedlichen Symbole und auch die unterschiedliche Symbolverteilung.
Genau, und aus diesen Symbolen muss man dann verschiedene Sachen würfeln, typisch kniffelmäßig. Du würfelst mit deinen 5 Würfeln, dann kannst du welche rauslegen, würfelst die restlichen erneut. Das machst du noch 2-mal, also insgesamt hast du dann 3 Würfe. Und dann sagst du, oh, das bleibt so nicht. Wenn da nicht noch dann sowas dabei wäre wie ein Satz Karten, denn wir haben neben diesem Würfelmechanismus auch noch so einen Kartenmechanismus. Jede Runde zieht man eine Karte und hat auch Ressourcen, neben den Lebenspunkten, die auch noch ganz wichtig sind. Denn Ziel des Spiels ist es, den gegnerischen Charakter auf 0 runterzubringen. Dann hat man gewonnen. Und ja, und man hat noch die Ressourcen. Man hat dafür
Command Points.
Combat Points, genau.
Ja.
Und dann man hat so kleine
Rädchen
mit Pappe. So Eons endmäßig. Und ja, und da stellt man halt die Leben und die Ressourcen an zwei verschiedenen Rädern.
Man
wir haben zwei unabhängige voneinander Räder.
Wir haben einmal das Leben und wir haben einmal die Combat Points. Genau.
Die Leben kann man auch an zwei Rädchen einstellen.
Ja.
Ne? Sehr schön. Ich mache hier gerade
mit das Zeichen, wie es aussieht.
Wie ich Rädchen drehe.
Ja.
Wie ich am Rädchen drehe. Und den Satz von Karten. Dabei muss man sagen, dieser Kartenstapel besteht aus... Ich rede dir zu viel.
Ja, nein, alles gut. An. Nein, ich finde das schön. ich finde das sehr schön, wie Björn ein Spiel erklärt, was ich total mag.
Ja, damit du nicht vom Enthusiasmus davongetragen wirst.
Ja, also der Kartenstapel ist unterschiedlich.
Genau, man kann sogar in einer Variante den Kartenstapel in 2 Stapel aufteilen, aber dazu später.
Denn wir haben einmal Verbesserungskarten da drin, die eigenen Sachen, die man würfeln kann, verbessern können.
Also die lege ich dann quasi als Overlay auf mein Tableau, um eine Stufe 2 Verteidigung zu haben und eine Stufe 2 Angriff, wo dann mehr Möglichkeiten kommen, höhere Schadenswerte oder halt wirklich mehr Möglichkeiten. Einerseits, also solche Verbesserungen, die kosten aber immer diese Ressource auch. Andererseits haben wir so Effekte, die man einmal ausspielen kann.
Genau, die meistens die Würfelwürfe irgendwie beeinflussen. Also entweder kann ich einen Würfel einfach auf eine 6 drehen. Oder ich kann jemanden zwingen, etwas nachzuwürfeln. Oder ich kann es mir selbst gönnen, einen Würfel nachzuwürfeln oder 2.
Mhm. Und das macht man, also die sind nochmal unterteilt in, was ich während meiner Hauptphase spielen kann, wenn ich dran bin, nur dann oder davor, während des Kampfes oder von jemand anderem. Also es ist genau angegeben, es gibt so Zeitfenster, wo man die dann spielen kann.
Das ist farblich unterschiedlich, denn wir haben hier auch eine Übersicht, die so ein bisschen an, jetzt werde ich gleich gesteinigt, Magic erinnert. Also wir fangen an mit einer Upkeep-Phase.
Ja, die heißt auch tatsächlich
so. Die heißt so, ne? Dann haben wir eine Main-Phase, also im Upkeep zieht man eine Karte und kriegt ein CP. Dann gibt es eine Main-Phase, in der man halt Karten ausspielen kann. Dann gibt es die Roll-Phases, die drei Stück. Also einmal also den Angriffswurf.
Den Kampf, der dann besteht aus Angriffswurf.
Angriffswurf, manchmal dann halt ein Wurf, wen man trifft. Und den Defense-Roll, also die Verteidigung des anderen. Dann gibt es nochmal eine Main-Phase.
Second Main Phase.
Und das ist schon sehr Magic.
Das ist schon sehr Magic-mäßig. Also die haben auf jeden Fall auch Magic gekannt.
Ja.
Naja.
Und dann ist der andere dran. Ne? Und dann fängt der bei dem auch wieder die Upkeep-Phase an. Also dementsprechend, da hat man auch so ein bisschen Magic-Anleihen gemacht beim Kartensystem. Also beim Spielsystem
eigentlich. Beim Spiel, also der rundenbasierende Zug. Also man spielt wirklich eher abwechselnd. Ich habe meinen Zug, dann hast du deinen Zug und dann wieder alternierend immer wieder. Ja. Aber du hast halt diese Interaktionsfenster, würde ich mal sagen. Ne?
Und wenn ich halt beim Björn zum Beispiel, wenn er mich angreift und er hat eine große Straße gewürfelt und ich will das nicht und ich habe eine Karte auf der Hand, die bei dem ich ihn zwingen kann, die 4, die in der Mitte ist, zum Beispiel neu zu würfeln und damit hätte er nichts, wenn er die 4 nicht wieder würfelt, dann mache ich das, gebe diese Karte aus und zwinge ihn, den Würfel neu zu würfeln.
Ja, meistens hat man dann noch, kann man vielleicht noch andere Symbole dann sagen, okay, habe ich vielleicht keine große Straße, aber ich habe dreimal das Schwertsymbol.
Ja.
Man kann dann immer noch 5 Schaden machen oder so. Also, es das gibt dann auch noch Möglichkeiten, aber selbst dann kann ich ja auch noch mal versuchen, das neu zu würfeln, sollte ich dann Karten haben. Also, es ist so ein bisschen Ressourcenspiel auch. Und ja, man kann auch mal einen Statuseffekt wegkriegen, denn das Spiel hat ganz, ganz viele Statuseffekte in Form von kleinen Plättchen, die auch noch dabei sind. Jeder Spielercharakter kommt da mit seinem eigenen Plättchenvorrat von irgendwelchen Effekten. Aber ja, das war's auch schon.
Ja, also dementsprechend, im Moment wird immer ganz viel gesagt, das ist einfach nur Kniffel, ne? Das ist ein aufgebohrtes Kniffel. Ja, man würfelt 5 Würfel 3-mal. Das ist der Kniffelmechanismus. Alles andere ist doch sehr anders als Kniffel, denn ich gucke nicht nach meinen eigenen Punkten, sondern es ist schon ein 1-zu-1 Duellspiel und ich versuche den anderen einfach niederzumachen.
Okay. Das klingt aber hart, nein.
Ja. Doch, natürlich.
Es ist ein Duellspiel, wo man den anderen besiegt. Und wir haben ja gerade gesagt, gerade wollte ich ja eben schon sagen, dass es auch 2-gegen-2 funktioniert. Einige Charaktere haben bessere Fähigkeiten, um andere auch zu unterstützen, was auch extra draufsteht, einen Befreundeten neu würfeln zu lassen, einen Befreundeten irgendwie zu heilen. Das geht. Funktioniert meistens eher schlechter als rechter, weil man in der Situation nicht unbedingt genau dann die Karten hat, die man braucht und so weiter. Aber würde funktionieren. Es funktioniert auch 3-gegen-3, aber da sind die Downtimes sehr hoch, weil jeder wirklich seinen eigenen Zug macht. Was nicht so gut funktioniert, ist
die Dreier-Variante.
Denn ich meine, man könnte den Schaden immer nach links weitergeben, aber nein, hier hat man wirklich diesen, was du eben schon erwähntest, ich wähle mein Ziel aus, Wurf. Dann heißt das zum Beispiel 1, 2, 3 wähle ich meinen linken Gegner, 4, 5, 6 wähle ich meinen rechten Gegner und ich weiß, wenn ich bloß würfle, noch nicht mal wen ich treffe vorher. Ist natürlich nett, wenn man dann sagt, okay, ich will nicht immer auf einen gehen bei 3 Spielern. Allerdings ist es natürlich auch ein bisschen wirklich dann glücksabhängig, wer dann getroffen wird. Und
das hast du bei der 2-zu-2-Variante auch. Also auch da kann ich nicht bestimmen, welchen ich meinen Gegner ich angreife, sondern auch da hast du die Targeting Roll Phase, wo halt einfach ausgewürfelt wird, damit man sich nicht auf den schwächsten Spieler einschießen kann.
Ja, das ist Vor- und Nachteil.
Also gerade in der Dreierpartie wäre das sonst recht einfach, denn gewonnen hat man ja die Partie, sobald einer unten ist.
Ja, ja.
Okay, Also ich kann verstehen, warum man das macht, aber auch für mich hat dieses Spiel die Stärken im Zweierspiel.
Ja.
Das ist auch ein Zweierspiel, alles andere sind, würde jetzt ketzerhaft sagen, Hilfskonstruktion.
Ganz genau. Gut, wir würden euch jetzt mal einen Überblick über die Charaktere von Season 1 ein bisschen mehr ins Detail geben.
Einen groben. Also es geht einfach darum, Normalerweise sind unsere Folgen jetzt gleich vorbei und wir würden euch jetzt sagen, ist das gut oder kann das weg? Diese Folge wird ja so ein bisschen ausgeweitet, weil wir einfach das Gefühl haben, dadurch, dass wir auch relativ häufig angeschrieben worden sind, soll ich denn, ne, wenn ich jetzt das schmieden will, soll ich Season 1 oder Season 2 oder sonst irgendwas kaufen? Einfach damit ihr selbst entscheiden könnt und überlegen könnt, okay, welche Charaktere interessieren mich denn mehr? Haben wir uns überlegt, diese Folge einen ganz kleinen Ticken länger zu machen und euch grob mal wenigstens die Charaktere aus Season 1 und 2 zu erklären.
Ja, und dazu machen wir jetzt erst die Season 1 komplett durch und dann die Season 2 Charaktere einmal durch. Und dann könnt ihr euch selber überlegen, welche Charaktere mir dann am meisten zusagen. Und dann guckt ihr einfach, will ich dann Season 1 haben oder Season 2, wenn ihr nur eine von denen backen wollt, was bei dem Preis natürlich schon eine Option sein kann. Ne?
Ja, also wir reden hier 90 Euro bei der Schmiede für eine Season.
Ja, das ist ein bisschen teurer als die englische Variante. Ob es euch das wert ist, müsst ihr dann am Endeffekt natürlich wieder, wie immer, selber wissen. Ihr kriegt unsere Einschätzung jetzt und dabei kommt bestimmt auch nochmal die Faszination rüber, warum mir zum Beispiel das gefällt oder Martina das gefällt. Ich stelle euch jetzt die Charaktere aus Season 1 Rerolled vor und fange mal mit dem Barbaren an. Der Barbar hat eine Komplexität von 1 und das bedeutet, dass der sich am leichtesten runterspielt, im Gegensatz zu allen anderen Charakteren.
Aber nicht schwächer.
Es ist meine Season 1, die ich hier erkläre. Hör auf, mir dazwischen zu reden. Immer unterbricht die mich, unglaublich. Der hat auch nur 2 Status-Sachen und alle anderen haben vielleicht viel mehr Plättchen. Der macht eigentlich Schaden und in seiner Verteidigungswurf, denn, haben wir ja schon den Verteidigungswurf eigentlich erwähnt?
Ja, ich habe schon darüber geredet.
In den Phasen, genau. Ja. Da kann er sich dann halt nur heilen. Es sei denn, er wettet das irgendwann mal auf, aber im Generell macht er Schaden und heilt sich und eventuell verteilt er nochmal ein bisschen Stun oder sowas. Relativ straightforward. Und auch, den spiele ich auch super gerne mal, wenn ich wirklich gar nicht denken will. Wenn jemand Tina sagt, ich möchte unbedingt nochmal Dive Throne spielen, dann sage ich, ja gut, dann nehme ich halt den Barbaren und dann, ja, dann kann man den locker runterspielen. Als nächstes kommt der Moon Elf. Der hat eine Komplexität von 2. Der hat, genau wie der Barbar, auch diese Verteilung von 3, 2, 1 Symbolen. Also 3 Würfel haben ein Symbol, 2 Würfel haben dann das etwas bessere Symbol für mehr Spezialfähigkeiten. Und die 6 ist meistens sowieso dann immer ein Symbol, was es nur einmal gibt auf dem Würfel, was dann auch die ultimative Fähigkeit auslöst, die dann mal alles macht und undefendable ist. Also 5 Sechsen quasi. Und der Mondelf, der kann Gegner blenden, bisschen ausweichen und vor allen Dingen zeichnete sich der Mondelf dazu aus, dass er den Gegner targetet. Das heißt, er kriegt einen Marker, einen Statusmarker, einen negativen Statusmarker für den Gegner und dann, immer wenn er dann einen weiteren Schaden bekommt, dieser Gegner kriegt ja 2 Schaden mehr. Das ist natürlich dieser Teamaspekt mit drin. Ne? Wenn ich 2 gegen 2 spiele, dann markert der Mondelf und dein Teamkamerad kann dann auch mehr Schaden machen. Ne? Ja, das ist die Besonderheit von dem Mondelf. Dann haben wir als nächstes den Pyromancer. Das ist ein Feuerzauberer. Der hat interessanterweise die Verteilung, die 1, 2, 3 haben das Symbol Flamme und dann 4, 5 und 6 sind jeweils einzelne Symbole. Was das Ganze so macht, du willst eigentlich immer Flammen würfeln, aber je nach Effekt hast du die super unterschiedlich verteilt, aber zum Beispiel die 4 ist nur in einer einzigen Sache drin, außer bei den Straßen natürlich. Da ist die 4 ziemlich wichtig, wenn du Straßen würfeln möchtest. Und die Verteidigung ist halt nur buffen oder ein bisschen Schaden zurückgeben. Das heißt, du kannst keinen Schaden verhindern oder heilen bei dem Elf. Das ist also typischer
Pyromancer.
Genau. Ja, die sieht auch recht elfig aus. Wobei, nein, das ist ein Mensch. der schießt viel Schaden und versucht halt seinen Gegner schneller platt zu machen, mehr Schaden zu machen als
Der hat auch Knockdown, also das ist halt einfach etwas, dann muss derjenige, der Knockdown hat, muss die komplette Offensive Roll Phase skippen.
Und das ist oder 2 Ressourcen zahlen.
Genau, und das ist halt das Coole. Ihr merkt jetzt schon, wenn wir von den Begriffen reden, ganz viele Begriffe kennt man, wenn man viele Dungeon Crawler oder so spielt. Ne? Also genau. Knockdown, Stun, Burn, Target, Poison und so weiter. Also ganz viel kommt vor, was man eigentlich schon so ein bisschen kennt.
Genau. Ja? Aber in diesem neuen Kniffelgewand, ne?
Genau.
Das ist das Spannende. Ja, und das ist quasi auch die aktive Verteidigung von dem. Wenn du den knockdownst, dann kann der keinen Angriff machen und dann kriegst du auch weniger Schaden, wenn er keinen Angriff machen kann. Was natürlich ziemlich bitter ist für den Gegner. Kommt auch nicht so häufig vor, aber es ist so die Verteidigung vom Pyromancer. Genau, und dann kommt der Shadow Thief, ein gifteverteilender, hinterrücks angreifender, im Schatten versteckender Schurkencharakter. Und der thematisch sammelt der Geld an. Und wenn er genug Geld hat, dann macht er extra viel Schaden. Denn er kann.
Ja.
Teilweise hat er einen Angriff, dann macht er so viel Schaden, wie du Ressourcenpunkte hast. Und also diese Combat Points.
Wie er Ressourcenpunkte hat.
Genau, wie er Ressourcenpunkte hat. Das heißt, er möchte gerne sehr reich werden und dann schlägt er richtig zu.
Und er hat ganz viele Aktionen, die ihm auch noch genau diese Combat Points bringen. Das heißt, der kann dann zum Schluss, ne, wenn er so aufgerüstet ist, kann man den schon mal auf 15 Combat Points haben und dann macht er entweder die Hälfte Schaden oder den ganzen Schaden.
Ja, das ist dann, also neben dem Gift, was er verteilt, was so ein kleiner Dot ist, der immer so runter prickelt. Also am Anfang macht man so Gift, Gift, Gift und sammelt Ressourcen, um dann richtig einen großen Schlag zu machen und das dann ein, zwei Mal im Spiel und dann ist das Spiel gelaufen. Ne? Und solange versteckt er sich so im Schatten. Also es ist schon sehr diebig. Interessant ist auch hier die Würfelverteilung. Der hat nicht die ersten Symbole dreimal, sondern nur zweimal. Dafür auch die 3 und die 4 haben das gleiche Beutelsymbol und 5 und 6 wieder Einzelsymbol. Also ihr merkt schon, diese Symbolverteilung, die ist hier ganz unterschiedlich, ganz anders unter den Charakteren. Als nächstes haben wir den ganz ehrlich, für mich relativ langweiligen Mönch, obwohl ich ihn eigentlich lieben möchte. Aber der Mönch ist insofern langweilig, dass er ja wie so ein Material Artist heißt das? Ja, also ein Kampfmönch einfach. Ne? Der hat als Hauptmechanik seine Ski-Punkte, mit denen er Schaden, also so, der sammelt so Ski-Marker, die er auch bis zu 5-mal haben kann und mit denen kann er Schaden abwehren und oder extra Schaden machen, wenn er die ausgibt. Also der sammelt immer Chi eigentlich und dann ja verändert er so ein bisschen. Der kann auch sowas wie Ausweichen machen oder den Gegner auch Knockdown, so wie die genau. Pyromancerin. Ja. Und ganz wichtig, Cleanse. Da kannst du einen Marker auf dich oder deine Mitspieler legen und der reinigt dich dann von negativen Statuseffekten. Das klingt fürs Multiplayer ziemlich cool, aber im Duellspiel oder im 2 gegen 2 kommt es halt noch nicht ganz so rüber. Ne? Das ist vielleicht so eine Schwäche von dem Spiel, dass man diese interaktiven Sachen hat, die man mit anderen Charakteren, mit anderen
Spielern macht. Ja, aber du selber auch. Also normalerweise Statuseffekte wegkriegen ist relativ teuer.
Und relativ schwierig, ja.
Und relativ schwierig, denn ich muss dafür eine Karte haben, um die wegzugeben. Und deswegen ist das auch für den Mönch selber eigentlich eine sehr coole Sache, das zu haben. Aber auch für mich, ich muss sagen, ich spiele den Mönch nicht so gerne, weil der mir zu defensiv ist einfach. Also das ist so, aber ich kenne ganz viele Spieler, die auch richtig Bock haben, dann so zu spielen. Und ich finde auch, dass in einem Spiel, wo es so viele unterschiedliche Charaktere gibt, jemand, der halt defensiver ein bisschen spielt, halt auch da sein muss.
Mhm. Und die Verteilung ist auch wieder ziemlich eigen, denn du hast die 1 und 2 sind Fäuste, mit denen man halt Angriff macht. Dann die 3 ist eine einzelne Sache, Handfläche, Palm. Und dann hast du 4, 5 Zen und 6 ist Lotus, das Ultimative wieder. Das ist auch wirklich, das hat glaube ich nur der, diese 2-1-2-1 Verteilung. Ja. Aber sehr Zen, sehr ausgeglichen. Genau, und als nächstes haben wir den Paladin und wir haben ja von diesen 1, 2, 3 Sachen, wo viele Leute diese Symbole sehr häufig haben, die haben eigentlich immer einen Angriff, der sagt, hast du dreimal 1, 2, 3 gewürfelt oder hast du dreimal die einfachste Sache gewürfelt, gibt's einfach mal 3, 4 oder 5 Schaden und dann mit einem Würfel mehr gibt's dann 6, 7 Schaden und dann bei 5 Würfeln von einer der einfachsten, vom einfachsten Symbol, vom häufigsten Symbol, hast du ganz viel Schaden. Der Paladin hat diese Option überhaupt gar nicht. Das ist das Besondere an dem Paladin. Der hat stattdessen eine passive Fähigkeit, wo der für Ressourcen immer wieder rerollen kann oder für 3 Ressourcen eine Karte ziehen kann, was er einfach immer hat, was alle anderen überhaupt nicht haben. Und viele seiner Fähigkeiten, die er dann sonst so hat, auf die man dann würfeln kann, muss man sich dann genau spezialisieren. Also will ich jetzt nur Schwerter würfeln oder nur Helme würfeln? Durch diesen Reroll schaffe ich das auch besser, ne, das ist das Besondere an dem. Aber, und ich sammle dabei auch extra viel Ressourcen, also der Paladin kriegt auch mehr Ressourcen als viele andere Leute, aber für mich persönlich fühlt sich das, er hat auch viele Statussymbole und Schutz und bla und Crit ja. und alles mögliche.
Der hat auch eine relativ hohe Komplexität, ne? Der ist bei 5.
Genau, der ist bei 5. Oh, das habe ich gerade gar nicht gesagt, der Mönch ist bei 4 und der Shadow Thief auch bei 5 und der Pyromancer, falls ich es nicht gesagt habe, bei 3. So, haben wir das nachgereicht. Ja, und der Paladin spielt sich dann auch insofern ein bisschen schwieriger. Für mich persönlich, ich weiß nicht, vielleicht nicht, ist das zu hoch für mich, aber ich fand den nie so prickelnd, ne? Auch weil ihm diese ganz Basic-Attacke einfach fehlt. Man kann dann zwar gezielter auf andere Dinge gehen, aber...
Ja, aber das ist total cool, der hat Protect, ne? Also der hat einen Statuseffekt, wenn er den hat, kann er den ausgeben und er kriegt einfach nur die Hälfte des Schadens.
Ja, ne? Weißt du, was noch cooler ist?
Ne.
Bei einer 1, 2, 3 gar keinen Schaden zu kriegen.
Ja.
Wie der Ninja, der jetzt neu hinzugekommen ist. Der Ninja ist quasi eine leichtere Variante, der eine Komplexität von 2 vom Shadow Thief. Und natürlich auch mit einer anderen Mechanik. Also er sammelt keine Ressourcen, sondern kann sich eine Smoke-Bombe bekommen, auch bei der Verteidigung dann zum Beispiel, noch schnell sich im Nebel verschwinden, die dann sagt, bei einer 1 bis 3 hast du einfach gar keinen Schaden. Was gar nicht mal so unhäufig vorkommt, wenn man so gut würfelt wie ich, dass
ja,
man
nur das stimmt,
1 bis 3 würfelt. Der hat auch witzigerweise eine andere Art von Gift, die einfach drauf liegen bleibt und wenn die am Ende des Zuges vom Gegner noch drauf ist, kriegt er einfach mal 3 Schaden. Und dann noch so eine Sache, Ninjutsu, wo man dann Ninjutsu Punkte ausgeben kann, Tokens ausgeben kann, um mehr Schaden zu machen oder vielleicht nochmal ein Gift draufzusetzen. Ja, spielt sich dann, weil er nur Komplexität 2 hat, auch ein bisschen flotter und man muss nicht ganz so viel nachdenken. Hat auch diese Verteilung von 3, 2, 1, also ein Schwert, Ninja-Schwert, Shuriken und Maske.
Ja, also man muss ja dazu sagen, das ist immer ja sehr thematisch, ne? Also der hat das Ninja-Schwert, der hat die Ninja-Wurfsterne auf den Würfeln und der hat eine Ninja-Maske.
Okay, ja.
Maske bin ich jetzt nicht so, aber das ist halt schon alles sehr stimmig auch auf den jeweiligen Charakter gemacht.
Genau. Also die Grafik ist halt wirklich ziemlich gut. Und jetzt, wo diese Season 1 rerollt ist, haben auch die ganzen Karten, die in der Nicht-Rerolled-Sache keine Bilder haben, haben auch die ganzen ausspielbaren Karten, die man auf der Hand hat, Bilder mit drauf. Das war vorher nicht so und sah ein bisschen trockener aus. Ja, und dann ist beim Reroll neu hinzugekommen auch der einzige 6er-Charakter, also Komplexität 6-Charakter, der Tree-Ant, ein Baumwesen, also so wie Herr der Ringe, ne? So
ja.
Die Baumbarts, die...
Also wenn ihr schon immer Baumbart spielen wolltet, jetzt kann Baumbart den Ninja angreifen.
Ja, er ist aber eher so in diesem Geister-Triaden-Ding drin. Also das hat man ja bei Herr der Ringe jetzt nicht. Aber dieser Baumbart, der spawnt die ganze Zeit so kleine Ersiedling-Geister, dann Setzlinge-Geister und schließlich Triaden-Geister. Und die wachsen dann auch. Also wir haben am Anfang... Er hat immer diese Mechanik, dass er immer so diese Geister erschaffen kann. Das sind so kleine Tokens und dann kann er die auch aufwerten quasi. Und dann kann man hoch aufwerten bis zur Dryade. Und die Kleinen lassen einen dann Würfel rerollen, wenn man die ausgibt dann wirklich. Die Mittleren lassen ihn dann heilen und Ressourcen kriegen. Und die Dryade-Geist, der kann man dann ausgeben, um mehr Schaden zu machen. Oder um einen einkommenden Statuseffekt komplett zu verhindern. Und ja, damit zu hantieren und die wachsen zu lassen, ist die eine Aufgabe von dem. Er kann auch, er hat auch so ein Heal over Time. Also er kann einen Marker jemandem geben oder sich selber geben, um dann immer am Anfang der Runde zu heilen.
Oh, cool.
Ja. Und er kann den Gegner dafür leiden lassen, dass der in seiner Offensive Roll Phase weitere Runden würfelt. Also er hat da wirklich auch diese Möglichkeiten.
Der hört sich gut an als Unterstützung im 2 gegen 2 Spiel, oder?
Auch, ja. Ja, genau. Und er ist aber wirklich mit Komplexität von 6 der komplexeste Charakter. Wobei ich sagen würde, er ist eigentlich genauso komplex wie der Paladin. Aber die Einteilungen sind schon grob richtig, die hier gemacht haben. Ne? Das bedeutet also, in der Season 1 haben wir die Komplexität 1 bis 6 jeweils einmal vertreten und den Paladin und den Shadow Thief mit 5 halt zweimal und den Mondelf und den Ninja, das sind die Zweiercharaktere, die dann auch zweimal drin sind. Sodass ich halt...
Die Season 1 ist ein bisschen ausgewogener, was die Charaktere angeht, der Komplexität. Denn ihr habt...
Auf der einen Seite ja, würde ich sagen. Auf der anderen Seite hast du die Varianz halt in den unterschiedlichen Würfelverteilungen. Ne? Wir haben gesagt, wir haben diese 3-2-1-Verteilung, die ist hier öfters aufgehoben als in der Season 2. Und der Ninja und der Treant, die kamen ja nach der Season 2 dazu. Und die haben auch wieder diese 3-2-1-Verteilung, weil die andere Dinge anders machen wollen. Also da sind die dann weggegangen, schließlich davon, diese Verteilung von den Würfelsymbolen anders zu machen. Ja. Das hören wir jetzt aber in Season 2. Jetzt habe ich so viel geredet.
Genau. Ich muss ganz kurz, weil ich jetzt gemerkt habe, während Björn Season 1 erklärt hat, dass wir am Anfang was vergessen haben. Und zwar gibt es immer 50 Lebenspunkte, die man runterbringen muss. Ne? Und es gibt diese Ultimate, da hat der Björn jetzt ein, zwei Mal drüber geredet. Das ist einfach, wenn man es schafft, 5 Sechsen zu würfeln, da macht man einen besonders starken Angriff, der auch fast nicht abgeblockt werden kann. Also normalerweise habe ich gegen die meisten Attacken, die ich mache, einen Defense Roll, außer ich schaffe den mit irgendwelchen Effekten undefendable zu machen oder ich habe sogar auf meinem Playerboard undefendable Angriffe, die ich habe. Aber normalerweise kann ich dagegen immer einen Defense Roll machen und gegen die Ultimate kann man eigentlich nur Karten spielen, die Ultimate im Würfelergebnis verhindern und dann kann ich diesen Schaden nicht blocken. Und das sind immer so zwischen 10, 12, 14 Schaden. Der haut richtig rein.
Und alle Statuseffekte, die der noch hat, kommen dann
genau,
auch mit drauf.
Genau. Und ich weiß das. Ich habe einmal gegen Björn gespielt und er hat es geschafft, zweimal die Ultimate zu würfeln. Das war ein unglaubliches Erlebnis, dieses Spiel. Der hat mich sowas von niedergemacht, weil ich da gar keine Chance gegen hatte.
Ist das so?
Ja.
Naja, gut. Aber zweimal Ultimate ist auch echt. Aber so ein Ultimate kriegt man natürlich nur dann hin, wenn man dann auch wirklich sich Karten aufspart und dann so Sachen macht, drehe einen Würfel auf die 6 oder kopiere das Würfelergebnis eines anderen Würfels. Also wenn man diese Kartenmechanik total ausnutzt.
Genau, denn die 4-6er, also für 3-6er gibt es meistens gar nichts. Für 4-6er kriegt man meistens auch nicht so das super Ergebnis. Und dementsprechend lohnt es sich oft überhaupt nicht, darauf zu spielen, außer man hat die Karten, die man damit wirklich, dass man den Würfelwurf damit verändern kann.
Oh, das ist natürlich auch immer, also ganz oft hatten wir Spiele wie... Ach, ich würfel jetzt mal auf die 6, ich probiere es jetzt einfach mal, weil das ist so eine Verzweiflungstat, ne? Und dann sagt die Martina schon wieder, oh, das schaffst du doch eh nicht, was machst du denn da? Weil die Martina will eigentlich immer auf Straßen würfeln. Aber ja, und ja, wenn ich dann auf das erwartet auch mal das dann geschafft habe, dann hat die immer sehr dumm geguckt.
Ja.
Und allein das ist es schon wert.
Mich dumm gucken zu sehen. Ja. Also dementsprechend, ne? Also Kniffelmechanik, ja gut und schön, aber es ist mehr als Kniffel. So, Season 2. Ich fange an mit dem Ganzlinger. Der Ganzlinger hat eine Komplexität von 2. Und hier haben wir halt, ihr müsst euch das überlegen, das ist ein typischer Pistolenschütze, eine Pistolenschützin übrigens, ein weiblicher Charakter. Das Besondere ist, wir haben ja auch dieses Knockdown, ne? Und wir haben Reload. Der hat also die hat einen Statuseffekt, die immer nochmal, wenn sie den ausgibt, kann sie einen Würfel würfeln und die Hälfte des Schadens drauf machen. Ne? Also die verstärkt ihren Schaden. Oder die hat einen Bounty Marker, also die kann sich jemanden nehmen und dann bekommt er immer einen Schaden mehr, wenn er angegriffen wird.
Das ist ein bisschen so wie das Targeten vom Moon Elf, ne?
Ja. Interessant bei ihr ist die Defense Phase, die ganz anders ist als alle anderen, denn da, hier sind wir im Duell, also auch wieder sehr thematisch. Derjenige, der angreift und die Ganzlinger müssen jeweils einen Würfel würfeln und wenn die höher ist als der andere, dann kann die entscheiden, ob sie dem anderen 3 Schaden gibt oder nur die Hälfte des Schadens bekommt.
Ja.
Also da ist immer noch ein bisschen Interaktion drin. Das finde ich auch sehr stimmig, dass man sich sozusagen vorstellt, wenn man sich gegenübersteht, dann ist die halt diejenige, die im direkten Duell auch verteidigt noch.
Und wenn sie schneller ist, dann haut sie dir Schaden rein oder springt zur Seite hinter ein Fass.
Ja.
Das gute Fass.
Der Samurai ist der Nächste, der hat die Komplexität von 3. Hier ist das Besondere, dass er einen Backstrike hat. Also, wenn man den Samurai angreift und er hat einen Backstrike-Tokus, ein Token, ein Statuseffekt, dann kann der zurückschlagen. Also ich greife den an und dann gibt er den aus und dann würfelt er einfach einen Würfel und gibt mir die Hälfte des Schadens. Einfach mal so. Ne? Also das ist schon. Und bei ihm geht es natürlich sehr um Ehre. Ne? Shame und Ehre. Also er hat Shame und Honor. Und wenn er jemanden Shame gibt, dann bekommt dieser auch wieder mehr Schaden. Und mit Anna kann er ausgeben und kann mehr Schaden machen.
Genau, und man legt halt die Shame auf den Gegner und die Anna meistens auf sich.
Genau.
Und hofft, dass das nicht verschoben werden kann.
Ja, Defense ist hier sehr ausgeglichen. Also es ist ein bisschen Schaden preventen und ein bisschen Schaden geben. Also das ist so. Das ist
Komplexität 3 gewesen.
Genau. Der Tactician kommt als nächster. Der hat Komplexität 5 und der ist auch nicht so einfach zu spielen. Also ich glaube, insgesamt kann man sagen, die höhere Komplexität bedeutet meistens, dass man ein bisschen mehr vorausplanen muss, um große, starke Angriffe zu machen. Also das ist oft bei denen, die jetzt so eine Komplexität haben und sind mehr Statuseffekte, die man überblicken muss.
Also thematisch sieht er aus wie M. Bison aus Street Fighter 2 mit einem bisschen mehr Bart. Und er hat eine Atomexplosion über seinem Namen. Also, und auf den Bildern sind teilweise Panzer und ja, also es ist schon sehr... Und ein MG-Soldat. Das bricht so ein bisschen auch mit diesem Samurai und Dieb-Sache, aber es ist...
Es ist halt wieder ein ganz anderer Charakter, ne? Also die haben sich halt schon jedes Mal was anderes überlegt. Der Tactician hat eine eigene Währung so ein bisschen, das ist Tactical Advanced. Damit kann der entweder Karten ziehen oder Schaden verhindern oder Schaden drauf machen oder CP oder so bekommen, je nachdem, wie viel er hat. Dann hat er auch das Target, das hatte der Björn ja gerade in Season 1, also die benutzen Statuseffekte auch wieder, dass wenn er jemanden als Ziel erklärt, dann kriegt er immer mehr Schaden, wenn er diesen Statusmarker hat. Oder der hat auch Protect, also der kann sich auch schützen. Ne? Mhm. Sehr interessant finde ich Construct, das ist was Neues, was hier reinkam. Wenn der den noch hat, dann hat man also man kann entweder ein CP ausgeben, um den wegzukriegen, den Statuseffekt, oder man hat nur 2 Würfelchancen von 3.
Also man darf nur einmal rerollen quasi.
Genau. Und wir haben gemerkt, dass es gar nicht so schlimm ist manchmal. Ne?
Nicht, wenn ich würfel.
Nicht, wenn du würfelst.
Aber der fühlt sich so als einer der Charaktere an, der immer irgendwie was machen kann. Das ist das Positive an dem. Also durch diese Währung und so weiter fühlt man sich nicht so ausgeliefert den Würfeln. Ne? Das ist schon so, dass man sagt, ich kann immer irgendwas machen.
Ja. Auch hier ist die Defense total ausgeglichen. Also wir haben ein bisschen Schaden verteilen und ein bisschen Schaden abhalten.
Ja, und ich meine, das ist auch ein 5er-Komplexitätscharakter gewesen. Ne? Ja.
Genau. Genauso wie die Jägerin. Die Huntress ist was ganz Besonderes hier, denn sie hat einen Charakter dabei. Also,
ein kleines Pet.
Genau, sie hat ein
kleines... Nyra, den Tiger Nyra dabei.
Genau, und die hat selber Lebenspunkte, die Nyra. Und kann man immer entscheiden, ob man sich selbst dann sozusagen die Lebenspunkte abzieht oder der Nyra. Und solange die Nyra lebt...
Und man den Bound hat, also man muss eine geistige Verbindung haben. Nur dann kann man den Schaden auf sie umleiten.
Ja, und wenn die Nyra lebt, gibt es immer mehr Schaden.
Genau, wenn
weil die halt mit angreift. Und sehr thematisch, es gibt Bleed. Ne? Bleed ist halt etwas, du machst denen eine Wunde, eine tiefe Wunde. Und die blutet halt immer ein bisschen. Und das ist ein Statuseffekt, da muss man halt würfeln, wenn man anfängt. Derjenige, der diesen Token hat. Und bei einer 1 oder 2, nee, bei einer 5 oder 6 ist er weg. Und bei 1 bis 4 kriegt man Schaden.
Und er bleibt liegen, ne?
Er bleibt liegen und der ist stackbar bis zu 2. Also ich kann 2 Bleed haben. Und dann kriegt man ständig Schaden.
Also 2 Bleed jemandem anderen am besten geben.
Ja.
Komisch, warum du gerade diesen Statuseffekt so ausführlich beschreibst.
Keine Ahnung, vielleicht kommt er gleich nochmal wieder.
Echt?
Defense ist hier interessant, denn es geht eigentlich nur darum, entweder Schaden auszuteilen oder Nyra zu heilen. Also, das bedeutet ja auch, es kommt einem so ein bisschen komisch vor, weil die Huntress fängt ja trotzdem mit 50 Lebenspunkten an und hat noch die Nyra zusätzlich, aber die hat keine Chance, sich selbst zu heilen.
Ja.
Ne? Also, sobald man es schafft, bei der Huntress richtig reinzukommen, die kriegt sich halt kaum hochzuheilen. Ja. Der Pirat, also ich habe das Gefühl, bei der Season 2 haben sie mehr experimentiert in dem, wie sie es anders machen.
Genau.
Der Pirat hat die Besonderheit, der hat Dublonen und man fängt auf einer Seite an. Da ist der noch nicht so stark, aber wenn der keine Dublonen mehr hat, dann dreht man den um und dann ist das ein gestorbener Pirat. Ein
verfluchter Pirat.
Ein verfluchter Pirat.
Also der heißt Cursed Pirate, der ist generell cursed, also verflucht.
Ja, genau.
Und auf der Rückseite wird er dann zum Geisterpirat.
Ja.
Das ist der einzige Charakter, wo man wirklich das ganze auffaltbare Spielertableau umdrehen kann und der dann hinten noch völlig andere Fähigkeiten hat und generell mehr Schaden macht, aber auch...
Genau, aber dann jedes Mal selber 4 Schaden bekommt.
Ja. Er stirbt dann langsam, macht aber dann richtig viel Schaden.
Also der ist taktisch, auch wenn er taktisch nur eine 4 ist, ist der gar nicht so einfach gut zu spielen, muss man sagen. Dazu, was ich total geil finde, ist, der kann einem ein Pulverfass geben.
Ja.
Und bei einem Pulverfass muss man halt auch würfeln. Und wenn das hochgeht, dann kriegt man Schaden. Und wenn man eine 6 würfelt, kann man das weiter schicken. Wenn ein zweites Pulverfass kommt, dann geht das sofort hoch. Und der hat Palais. Ne? Kennt man aus Piratenfilmen. Ne? Palais, wenn ich jemandem einen Palais-Status-Effekt gebe, dann kann er keinen Schaden gegen mich machen.
Gegen dich aber nur.
Nur gegen mich.
Im Multiplayer natürlich auch lustig dann.
Ja.
Ja, dieses Fass, also es ist, stellt euch, wenn ihr mal Bang gespielt habt, dass Dynamit rumreichen, das ist ein großer Spaß in dem Spiel.
Ja. Dann kommt der einzige Sechser, Komplexitätskandidat in der Season 2, das ist der Artificer. Und der ist deswegen, glaube ich, so komplex, weil der erstmal 3 Bots bauen muss. Und diese Bots kann er dann dafür benutzen, zu heilen, mehr Schaden zu machen. Oder er hat Nanit. Das kann er verteilen und das kann er hochgehen lassen. Und dann kriegen die Leute, die diese Tokens haben, kriegen Schaden.
Mhm. Die Bots kann er auch noch aufwerten. Er sieht so ein bisschen aus wie so ein... Ja, es ist eigentlich...
Also so ein verrückter Wissenschaftler.
Ja, aber auch so... Er ist kleiner. Also das merkt man auf dem Bild nicht ganz so genau. Aber wenn man dann mal den Aufsteller davon hat für später, gibt es ja auch Aufsteller von diesen Figuren, dann merkt man, das ist wirklich ein Gnom. Im Prinzip.
Genau.
So ein kleiner Gnom, der Dinge konstruiert und baut.
Und um irgendwas bauen zu können oder auslösen zu können, hat er auch wieder seine eigene Währung, die er sozusagen sammelt. Das ist das Zins. Ne? Und damit muss man alles machen. Der hat einen ganz eigenartigen Defense Roll, der kann euch überhaupt gar keinen Schaden abhalten oder heilen. Der kriegt einfach nur seine Währung oder verteilt das Nanit. Mhm. Ne? Aber bei dem geht immer aller Schaden durch.
Was ein bisschen schwierig ist. Aber er hat ja seinen Heilbot.
Er hat ja seinen Heilbot, wenn er den gebaut hat und so. Aber deswegen ist der halt auch, hat er eine Komplexität von 6. Weil ich halt nicht einfach nur bei dem Barbar mache ich Schaden oder heil mich. So
generell scheinen die den Leuten, die irgendwelche Tokens generieren und dann wachsen lassen müssen oder damit rumhantieren müssen, die Komplexität von 6 zu geben. Der andere ist ja der Treant, der dann auch diese Geister wachsen lässt.
Ja. Dann haben wir noch einen Seraph mit dabei.
Sehr nervig.
Hat eine Dreierkomplexität, das hat mich jetzt so ein bisschen gewundert.
Fühlt sich schwieriger, komplexer an, ne?
Fühlt sich komplexer an. Der hat halt von den Statuseffekten zum Beispiel Flight. Das kann man ausgeben und dann kann man
in die Lüfte fliegen
und die Attacke wird undefendable.
Ja, das heißt keine Verteidigung vor.
Oder man bekommt kein Damage, ne, weil man halt einfach hochfliegt.
Ja.
Sehr cool ist, sie hat Blessing of Divinity. Damit kann ich jemanden aufstehen lassen, der auf 0 ist. Ne? Also das ist so ein typischer Charakter für 2 gegen 2. Bringt das was? Oder Holy Presence. Ne? Ich bin so toll, wenn ich Holy Presence habe, dann seid ihr alle so geschockt von mir, dass ihr, wenn ihr anfangt, ihr alle einen Schaden bekommt.
Also dieses Blessing of Divinity kriegt die nur, wenn die den Ultimate durchkriegt.
Ja.
Also das ist
ja, aber es gibt Karten, wo sie das auch bekommen kann.
Ah, okay.
Das ist auch, und sie hat Cleans und so, und sie hat ein blendendes Licht, ne, mit dem halt auch der Schaden reduziert wird.
Aber bei den Würfeln auch wieder eine ganz komische Verteilung.
Ja.
Dreimal das erste Symbol und dann
1, 4, 1, 1.
Genau, 4, 5 und 6 sind jeweils ein Symbol und da muss man auch ein bisschen wieder, ja, die Fähigkeiten, die ist halt, also die kann potenziell viel Zeug kriegen und wenn jemand anderes als ich die spiele, dann hat die auch immer irgendwie was, was die gebrauchen kann, wenn ich die spiele, irgendwie nicht.
Ja, der Defense-Wurf ist halt auch gemischt jetzt wieder. Schaden verteilen und Schaden abhalten. Jetzt, ich höre mit meinem Lieblingscharakter auf. Dem Vampire Lord, wo ich jetzt direkt mal kritisieren muss. Es steht Vampire Lord drauf, aber es ist eindeutig eine Vampire Lady.
Ja.
Warum steht da Vampire Lord drauf? Hä? Ich verstehe es nicht. Es ist eine Lady.
Ein Vampire Lord gefangen im Körper einer Vampire Lady.
Keine Ahnung, aber es ist eine Frau. Und jetzt, wo wir die Aufsteller haben für Adventures, sieht man das noch deutlicher.
Ja.
Also das ist so ein bisschen, das finde ich nicht gut. So, die Vampire Lady, mein Lieblingscharakter, hat eine Komplexität von 4.
Vielleicht macht ja die Spieleschmiede das in der deutschen Übersetzung besser.
Keine Ahnung, es ist eine Lady. Oder ihr macht einen Lord da drauf. Und es ist ein super femininer Lord, aber es ist auch kein, das ist eine Frau.
Ja, eindeutig. Sie hat eindeutig sekundäre Geschlechtsmerkmale und Gesichtszüge und Haare.
Ja, die Vampire Lady hat auch wieder eine eigene Währung, das ist das Blood Power. Ne? Also je mehr Blood Power die bekommt, umso mehr kann sie machen. Das ist halt auch, ich kann einen Würfel neu würfeln, ich kann eine Karte ziehen, ich kann Schaden größer machen und so weiter. Dann hat die Bleed, deswegen habe ich Bleed gerade so erklärt, ne? Also natürlich, eine Vampirin verbeißt sich, ne? Und dann blutet die Wunde noch so ein bisschen nach. Ja. Außer der Barbar bei Adventures, der das ständig weggewürfelt hat, wenn ich ihm blutend gegeben habe.
Natürlich.
Sehr cool. Und ein Statuseffekt, und das ist das, warum das eine Vierer-Komplexität ist, die hat Mesmerize. Und mit Mesmerize kann ich 2 verschiedene Sachen machen. Die Sache, die ich normal mit ihr machen kann, ist, dass ich, wenn ich Mesmerize habe, kann ich einen Würfel würfeln. Und wenn ich eine 5 oder 6 schaffe, kann ich den Gegner zwingen, einen Würfel neu zu würfeln. Das ist aber nicht das Starke. Die Vampire Lady hat eine große Straße, die ziemlich viel Schaden macht. Und wenn sie dazu ein Mesmerize abgeben kann, ist dieser Schaden undefendable.
Mhm.
Ne? Und das ist halt, da muss man die Züge schon so ein bisschen vorausplanen auch. So, jetzt sind wir einmal durch alle Charaktere durch.
Und haben uns die Season 1 und Season 2 Charaktere jetzt nacheinander besprochen. In der Hoffnung, dass ihr so einen kleinen Einblick bekommen könnt und ihr euch überlegen könnt, welche Charaktere... Ich könnte ja eine Strichliste dabei machen. Oh ja, in Season 1 habe ich den Mondelf, das gefällt mir. Und den Paladin.
Ja, weil ich meine, wir beide haben schon auch unsere Lieblingscharaktere, die wir spielen.
Ja, schon. Also es ist schon so, dass ich sagen würde, okay, bei mir ist das sowieso schwierig. Ich spiele viele, viele verschiedene Helden gerne, aber... Je nach Stimmung, in der ich gerne bin. Also ich spiele gerne Supporter-Charaktere, ich spiele aber auch gerne mal den Schurken-Charakter und wenn er gut umgesetzt ist. Das ist immer, steht und fällt mit den Mechaniken in einem Spiel. Und ja, aber ihr habt jetzt den Überblick bekommen. Wenn ihr jetzt entscheiden müsstet, okay, ich möchte das Spiel vielleicht backen, möchte aber nur für eine Season Geld ausgeben, dann... ja, ich persönlich würde raten zu Season 1... wenn ihr nur eine backen wollt, weil ihr habt da wirklich die größte Reichweite von 1 bis 6 Komplexität, wobei sich die 6 dann auch nicht super komplex anfühlt, da fühlen sich einige in Season 2 noch ein bisschen komplexer an. Aber vor allen Dingen habt ihr auch den einfachen Barbaren, den nicht nur ist der dafür geeignet, wenn man mal irgendwie...
Selber weniger denken möchte.
Genau, wenn man selber weniger denken möchte und trotzdem mithalten möchte, sondern auch wirklich, wenn ihr das Spiel, das ist auf Deutsch jetzt draußen, der Oma geben wollt oder dem... jüngeren Mitspieler. Genau. Weil es ist dann einfacher, wirklich diese taktischen Entscheidungen zu treffen. Man muss ja noch sein Kartendeck managen und dann ist es ein bisschen leichter, Nichtspieler oder wenig Spieler da mit ranzuführen an den Tisch und dann.
Denn die Grundmechanik Kniffel kennen sie ja. Und deswegen finde ich das cool, dass dieses Spiel die Grundmechanik Kniffel hat, weil du dieses Spiel total schnell erklärt hast.
Ja.
Ne? Der Kartenstapel ist für jeden unterschiedlich, aber auch da ist ein Großteil der Karten gleich. Das heißt, die kriege ich auch sehr schnell erklärt. Steht sehr deutlich auf den Karten drauf, was ich eigentlich machen kann. Sodass bei mir haben auch Schüler das auf Englisch gespielt, die gesagt haben, es ist ihr erstes Spiel, was sie auf Englisch spielen. Und es ging ohne Probleme.
Ja, einmal erklärt, was die machen und Straße auf Straße würfeln kann halt jeder. Ne? Und ansonsten hat man halt den Menschen, der es noch erklärt. Aber braucht man ja nicht, wenn man das auf Deutsch hat. Insofern ist das schon eine coole Sache und wirklich die Season, also nochmal die Season 1, weil die halt auch eine Bandbreite von Charakteren hat und nicht ganz so abgefahrene Dinge macht, wie die Rückseite benutzt oder ein extra
Charakter. Genau. Wer jetzt aber natürlich sagt, ich will halt lieber, dass jeder Charakter was ganz Besonderes macht und ich spiele das eh nicht mit Einsteigern und ich habe lieber mehr Möglichkeiten und will es offener haben, der nimmt sich die Season 2.
Ist das so?
Ja.
Na gut. Ja, spannend ist natürlich auch, wenn du das zu zweit hast und einer backt die Season 1 und einer backt die Season 2, dann hast du, kannst du ja auch untereinander die Charaktere auch mal tauschen und ausleihen. Das ist natürlich auch eine
Sache. Ja, denn, das müsst ihr euch überlegen, jeder Charakter ist ja in einer komplett verschließbaren Box drin.
Ja, den kann man so weitertauschen. Das Grundregelheft liegt ja noch irgendwo dabei. Ich glaube, diese Box war in der Spieleschmiede...
Die ist noch nicht dabei, da haben sie geschrieben, die kommt erst, wenn es genug Bäcker gibt.
Genau, aber ansonsten hast du halt
also diese... Schmiede heißen die bei denen.
Genau, Schmiede. Das deutsche Wort für Bäcker ist Schmied.
Nee, aber bei denen, weil es ja die Spieleschmiede ist, heißt das...
Ja, wie ist das mit den Premium-Würfeln, habe ich was von gelesen?
Die sind irgendwie nicht dabei. Also im Kickstarter gab es halt besondere Würfel. Das müsst ihr euch dann aber einfach mal angucken, wie die unterschiedlich aussehen. Es sind natürlich trotzdem Custom-Dice-Würfel. Also für jeden Charakter müssen die einzeln gemacht werden. Aber es gab in der Retail-Version gab es halt andere Würfel, die ein bisschen einfacher waren. Die haben kein marmoriertes...
Okay.
Bild und so drauf. Das ist jetzt aber nicht so der Riesenunterschied.
Okay, wenn es nicht der Riesenunterschied. Also ich weiß schon, also du hast halt die Symbole drauf. Das wäre schon gut, wenn die hätten, dieses Symbol.
Nein, das natürlich schon.
Okay, gut.
Ne? Nur die sind halt, die Kickstarter-Würfel sind halt marmoriert und so weiter. Die sehen ein bisschen edler aus.
Aber ist mir das jetzt ist nicht nur, so aufgefallen. Aber
du hast auch noch nie mit den Retail-Würfeln gespielt.
Ja, ja, aber mir ist nicht aufgefallen, dass die jetzt marmorierter werden.
Okay.
Hauptsache, die, ich meine, die Symbole sind das Wichtigste, dass die dann drauf sind, weil ansonsten geht wirklich ein bisschen was verloren. Und die farbig, also sind auch alle farbig, die Würfel. Also die Symbole haben dann eine eigene Farbe.
Ja.
Das ist, weiß ich nicht, wie das bei den normalen wäre. Aber
ist auch.
Ist auch, ja.
Ist auch. Also die dann, sind halt nur nicht marmoriert. Also jetzt so der Riesenunterschied ist das nicht.
Dann ist da, glaube ich, dann kann man da, also dann sollte das kein Ausschlusskriterium sein, dass die Würfel nicht...
Was halt ein bisschen schade ist, in der Kickstarter-Version konnte man damals, 2018, auch einfach Zweierboxen bestellen. Ne?
Ja.
Aber ich glaube, das haben sie jetzt auch einfach nicht mehr gemacht, weil zwei Charaktere einfach auch zu wenig sind.
Ja, du musst auch immer gucken, dass du das auch irgendwie handeln kannst mit der Übersetzung, wenn dann produzierst du von den Barbaren und so weiter so und so viel. Also klar, ist mir schon klar, warum die nur Season 1 komplett anbieten und Season 2 komplett anbieten. Aber immerhin auch die Reroll-Sachen, das ist, finde ich, relativ wichtig, weil die halt hübscher aussehen und die Season 1 und die zwei Charaktere und auch mehr hast.
Ja. Ihr habt schon gemerkt, es fällt uns schwer, über dieses Spiel nur kurz zu reden. Wir haben halt jetzt gedacht, wir machen jetzt eine schnelle Folge und keine lange Folge daraus, damit einfach diejenigen, die Bock darauf haben, eine Entscheidungshilfe zu haben.
Ja, und das haben wir jetzt getan.
Genau, und jetzt müssen wir uns die Frage stellen, ist das gut oder kann das weg? Kann auf keinen Fall weg. Also für mich auf keinen Fall. Es ist eines meiner allerliebsten Zweier. Ihr wisst, mein anderes Lieblingszweier ist Fallen. Fallen dauert aber mindestens 2 Stunden. Dice Throne ist total locker gespielt in einer halben Stunde. Jeder Charakter spielt sich anders. Das ist für mich total spannend. Ich habe immer noch nicht die Lust verloren, es zu spielen. Es gibt so Verrückte. Meine Schüler haben mal wirklich eine 6er-Partie gespielt. Die hat 4 Stunden gedauert. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, aber die hatten auch ihren Heidenspaß und einen, weiß ich jetzt, hat es nicht davon abgehalten, jetzt bei der letzten Kickstarter-Aktion mitzumachen und das zu backen. Dementsprechend 1:1 Duell ist für mich ein super Spiel, aber jeder muss selber wissen, ob ihm das der Preis wert ist, denn es ist ein seichtes Spiel, aber es hat Charaktervielfalt, es hat alles, was ich eigentlich von einem Halbstundenspiel will.
Ja, es ist Kniffel, Kniffelmechaniken sind doof und langweilig. Das ist was, wenn man tiefer ins Hobby reingegangen ist, will man eigentlich solche Spiele nicht mehr spielen. Es hat einen großen Vorteil allerdings auch. Wenn ihr das mit wenig Spielern spielt oder mit Nicht-Spielern, sage ich mal, im Sinne, dass sie nur menschlich ärgerlich nicht können und sowas. Erstens sind solche Spieler meistens... leidensgeprüft, indem das den Downtime nicht so viel ausmacht. Also wer Monopoly spielt, dem scheint irgendwie sowieso Downtime nichts auszumachen. Diese Spieler überführen können in die Sphären eines Dungeon Crawlers, das hat natürlich schon was. Und da ist die deutsche Version natürlich auch wirklich hilfreich, weil die englische Sprachbarriere ist da echt eine Hürde. Und der Preis ist natürlich ein ganz, ganz starkes Kriterium. Also, ich habe auch viele andere Dungeon Crawler, die ich auch spielen würde.
Also, die Leute verbinden, glaube ich, hiermit gerade keinen Dungeon Crawler.
Es ist ein verdeckter Dungeon Crawler. Okay. Ne? Wir müssen ja auch über Adventures reden. Sollte diese Kampagne gut laufen und das funktionieren, dann könnte man sich ja auch überlegen, dass die mal Adventures rausbringen. Und das ist wirklich eine witzige Sache, weil man da ja kooperativ mit diesen Charakteren dann gegen das Spiel spielt und erstmal kleine Monster vermöbelt und dann auch Bosskämpfe hat.
Aber ist das jetzt gut oder kann das weg?
Das lässt sich so schwierig sagen. Also, da es hier einmal da ist, sage ich, okay, das kann bleiben. Aber die Frage ist ja, gebe ich dafür 90 Euro aus für eine Season mit 8 Charakteren? Und es ist so, dass dieses Spiel häufiger aus dem Schrank gezogen wird, weil man die Regeln kennt, weil es einfach ist, weil es aber auch genug Abwechslung für mich bietet, weil ich mag verschiedene Charaktere und verschiedene Kombinationen von Charakteren und das auch auszuprüfen, auszutesten. Und das mag ich total. Wenn man neue Spieler damit begeistern will und das... Also... Nochmal, wenn, ich setze nochmal neu an. Also es ist wirklich eine schwierige Sache, aber, und ich habe 5 Euros, die kommen einmal im Jahr auf den Tisch. Dann habe ich dafür 180 Euro ausgegeben, für 5 mittelschwere bis komplexe Euros. Und wenn die einmal im Jahr auf den Tisch kommen, dann ist das halt, denke ich mir, okay, dann habe ich halt den Pfister da liegen und dann habe ich halt den Feld da liegen. Und ja, die spiele ich dann auch, aber seien wir ehrlich, wie viel Mal spielen wir diese 5 Euros? Von diesen 5 Euros spielen wir vielleicht 2 und die mehr als 2 Mal. Ja. Wenn ich das Dice Throw nehme, was dann auch die 180 Euro kostet.
Mit 16 Charakteren, ne?
Mit muss man sagen. Vollen 16 Charakteren. Ich das aber dann öfters aus dem Schrank rausziehe und das öfters spiele, weil es sich einfach auch schnell mal feierabendmäßig spielen lässt. Dann müsst ihr euch echt überlegen, weil das ist wirklich hochwertig gemacht. Es fühlt sich schön an, mit dem Material umzugehen. Es ist wertig. Ja, es ist teuer. Aber überlegt euch einfach mal, ne? Wie oft spielt ihr Spiele wirklich? Und dann würde ich sagen...
Und wie häufig steht man eigentlich vorm Regal, will nur eine halbe Stunde, Stunde spielen und findet nicht so richtig, weil die einen sind einem zu seicht und die anderen sind einem zu schwer nach dem Feierabend.
Ja, da du ja kein Magic spielen willst, muss ich ja dieses Zeug hier spielen.
Ja, tut mir leid.
Also wenn ihr ein Spiel...
Würfel und Karten.
Wenn ihr ein Go-To-Spiel habt, was ihr auch mit eurem Partner spielen wollt, der nicht wirklich spielaffin ist, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man halt damit auch jemanden, der wenig Spieler ist, zum dauerhaften Spielen bekommt, in dem Sinne, dass man halt immer wieder das Spiel rauszieht, sagt, lass uns doch noch eine Runde da... Ja, gut, dann nehme ich halt die Moon Elf und dann lass uns doch mal schnell.
Und Kniffel wirkt ja bei wenig Spielern eher positiv.
Du hast mich jetzt schon zweimal unterbrochen, bevor ich sagen wollte, ob das gut ist oder weg kann. Okay. Du willst gar nicht hören, ob das gut ist oder weg.
Ich habe Angst davor, was du sagst.
Ja, also für mich, wie gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir ein anderes Spiel nehmen, aber du magst das so gerne, deswegen du als so Mittelspielerin, so, du spielst doch nur leichte Euros. Und diese komischen Spiele, Jahresspiele. Aber nein, überlegt es euch gut, ob ihr das Geld ausgeben wollt. Ihr kriegt ein wertiges Produkt dafür, was ihr vielleicht öfters rauszieht als 5 andere Spiele, die vergleichbar viel kosten. Insofern ist gut.
Oh, das überrascht mich jetzt echt.
Ja, vielleicht nicht von meinem persönlichen Hintergrund her, aber man muss es ja auch sehen, was das für die Spielerschaft an sich macht. In der deutschen Version ist es schon ein Brecher für das Hobby.
Genau, aber ich glaube ganz ehrlich, Björn bräuchte es nicht.
Ja. Jetzt sagst du mir, dass ich das nicht bräuchte. Ja, aber ich finde schon die Charaktere, das ist schon spannend, die auszuprobieren. Vielleicht habe ich auch bald alle durch und ich habe auch ein paar Sachen, die ich nicht so gut gebalanced sind, aber ja.
Und es ist mehr als Kniffel. Das finde ich auch einfach wichtig zu sagen, weil es wird die ganze Zeit von vielen Leuten darauf runtergebrochen, dass es eine Kniffelmechanik hat. Ja, eine der Mechaniken ist Kniffel. Dann kann ich aber auch genauso gut sagen...
Es ist schon die Hauptmechanik, aber die machen halt wirklich viel damit.
Ja, die Runden sind aufgebaut wie Magic. Ich sage auch nicht, das ist Magic.
Ja.
Ja, das ist, sag ich auch nicht. Nee, ist nicht Magic, aber es ist auch kein Kniffel.
Es führt halt auch in diese...
wir haben eine ewig lange Runde.
Den thematischen, was mich schon wieder unterbrochen ist.
Ist das gut oder kann das weg hinter uns?
Ich sag gar nichts mehr.
Ihr wisst jetzt, wie wir zu dem Spiel stehen. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer ihr tut. Bis bald. Tschüss.
Bis bald, wenn wir uns wieder die Frage stellen beim nächsten Mal.
Ist das gut oder kann das weg?
Ciao.